Angst ist das größte Problem beim Wasserspringen mit. Es gibt schon manche Schreckmomente, wo man echt haarknapp am Krankenhaus vorbeikommt, aber da kriegt man auch manchmal eine Woche noch Angst davor.
Bei uns ist es einfach nur richtig gefährlich. Bei einem kleinen Fehler kann man sich so schwer verletzen. Es gab auch schon Todesfälle. Und ich habe zum Beispiel in meinem Internat Volleyballer. Und wir streiten uns immer darum, welche Sportart einfach schwieriger oder anstrengender ist. Aber die verstehen einfach nicht. Die denken, wir springen einfach nur runter und klettern wieder hoch. Und das machen wir jahrelang. So, einfach so. Und das einzige Anstrengende ist, wenn wir in der Luft sind. Aber das ist ja nicht wahr. Und wir haben richtig Angst, wenn wir solche schweren Sprünge machen müssen. Und es tut ja auch weh. Und bei denen haben die vielleicht Angst, wenn die mal einen Ball gegen den Kopf bekommen oder so. Aber wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
Bums.
Die Jungs erzählen uns immer Horrorgeschichten, dass der Bauch aufplatzen kann und sowas.
Ich sag mal, die kommen mit etwas mehr als 60 km/h an der Wasseroberfläche an. Und das ist dann schon ganz schön hastig.
Was könnte da passieren, wenn es ganz dumm läuft?
Wenn es ganz dumm läuft, das ist erstmal passiert es sehr selten, aber wenn, dann merkt der Sportler das meistens nicht, wenn er jetzt total daneben geht, ja, also voll auf dem Bauch oder voll auf dem Rücken, dann werden sie ohnmächtig. Dann müssen sie rausgezogen werden.
Aber sowas als Kinder oder Mythos, Bauch springt auf?
Ach, Quatsch. Das ist ein Märchen. Aber ich würde es keinem empfehlen, das mal zu probieren.
Ich habe 4 Turmspringerinnen begleitet, 13 Jahre lang, und erlebt, wie sie mit dem Leistungssport erwachsen geworden sind. Q.
Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist.
Me.
Klar, es gibt immer Tage, wo man sich denkt, was machst du hier eigentlich?
Anna.
Ich glaube auch, wenn man so einen Leistungssport ausübt, dass man dann viel eher mit Misserfolgen konfrontiert wird.
Und Talisa.
Deswegen wird bei uns alles mit Wiederholungen eingedrillt, damit der Körper das an alleine macht.
In Folge 1 haben wir gehört, wie viel Arbeit in dieser Sekundensportart steckt.
Man braucht so viel Körperbeherrschung, das glaubt man überhaupt nicht.
Und das alles in einer Sekunde.
Man muss sowohl in der Luft ein Kunststück vollbringen, als auch unter Wasser die Technik beherrschen, um ja, Verletzungen vorzubeugen und alles.
Würden Sie es erkennen, wie viele Drehungen das waren? Sieht der Laie schwer. Er sieht bloß, dass es viel Saltos sind.
Das ist der Podcast Die Turmspringerinnen. Folge 2, der Angstsprung. Ich bin Klaus Schirmer.
Jetzt wird's lustig.
Warum?
Ich darf jetzt auf 10 Meter gehen.
Das ist Q.
Oh ja, ich hab Angst.
15 Jahre alt. Heute hat sie ihre ersten Sprünge zunächst aus 5 Metern gemacht.
Ist das ein Unterschied, 5 und 10 Meter?
Na, vom Fliegen her nicht, aber ich weiß halt bei dem Sprung von 10 überhaupt nicht, wo ich bin. Und es wird entweder wird der schmerzhaft oder halt nicht. Aber eher schmerzhaft, denke ich mal. Gut, ich krieg das schon hin.
Q steigt schnell die Stufen hoch zum 10-Meter-Turm. Oben stellt sie sich mit dem Rücken zum Wasser. Ihre Zehenspitzen stehen gerade noch so auf der Turmkante. Für einen Moment konzentriert sie sich, dann drückt sie sich von der Plattform weg, umklammert die Unterschenkel und dreht sich in der Luft. 1, 2, 3 Mal.
Doch ohne Schmerzen.
Lass die Augen aufmachen.
Da ist er wieder, Andreas Hampel.
Entweder ein gehechtet oder 3 gehockte.
Wassersprungtrainer am Leistungszentrum Berlin.
Ich bin hier bloß eine Frage des Willens. Ja.
Ich habe mir bei dem Sprung schon so oft wehgetan.
Beim 3,5-fachen Delfinsalto.
Also das liegt nicht an der Geschwindigkeit oder wie schnell ich drehe, sondern einfach, ich strecke blind. Ich weiß nicht, wo ich bin, und das ist von 10 wirklich sehr schmerzhaft. Wenn man auf dem Rücken fliegt, dann kann man nicht mehr atmen und sich nicht mehr bewegen. Wenn man auf dem Bauch fliegt, dann tut es halt an den Beinen und an den Armen überall weh. Aber mein Trainer glaubt an mich.
Kio ist eine ganz mutige Sportlerin. Man kriegt nicht viel Mädchen so auf dem Turm in so einem jungen Alter, und die schon solche schweren Sprünge macht. Ja, sie ist ja auch noch elegant und hat Ausstrahlung. Ja. Da ist ja viel Ästhetik drin, wenn man diese springen sieht.
Ja, ist okay. Mach die Schraube, versuch mal die Schraube kleiner, ein bisschen schneller zu machen. Ja? Hoch die Arme und dann zack, dass sie noch ein bisschen schneller dreht. Dann liegt aber vom Ansatz besser. Ja? Verpeilst du aber unten.
Ich sag mal, so eine talentierte Sportlerin gibt es ganz selten. Ganz selten.
Den 3,5 Delfin springt kein anderes Mädchen in ihrer Altersklasse in Deutschland. Sie die einzigste.
Der 3,5 Delfin verlangt extrem viel Körperbeherrschung. Das liegt nicht nur an den vielen Drehungen in der Luft, sondern daran, dass man an der Turmkante mit dem Rücken zum Wasser steht und beim Absprung dann vorwärts zum Turm hindreht und dabei mit dem Kopf an der Turmkante vorbeifliegt. Knapp vorbeifliegt.
Ja, Kio, der ist oben sehr schön abgesprungen. Ja, und ist aber deutlich zu spät raus. Ja, das musst du merken. Wenn der so gut läuft, kannst du den ein bisschen eher strecken.
Schwierigkeitsniveau?
Der hat einen Schwierigkeitsgrad von 3,2.
Sprich?
Ist schon ganz schön schwer. Ist also ein Sprung, den die Frauen in der Weltspitze auch springen. Also viel schwerer geht der nicht mehr. Hast du Schiss gehabt? Hat man gesehen. Wie so ein Angsthase. Ja, der muss straff raus, baff, und dann muss der lang gemacht werden. Gut, machen wir weiter. Nächsten.
Wie haben Sie das gesehen, dass sie Angst hatte?
Na, die hat ganz vorsichtig, als der Sprung fast zu Ende war, ja, so nach 3¼ Drehung, muss ja man mit dem Öffnungsvorgang beginnen. Und dann hat sie ganz langsam, ganz zaghaft, hat sie da die Knie losgelassen, hat die Beine nur ganz langsam gestreckt. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie Angst hat.
Bis Q so einen komplexen Sprung wie den 3,5 Delfin zum ersten Mal vom Zehner ins Becken macht, ist es ein weiter Weg. Und der beginnt immer an Land. Mit Vorübungen in der Trockenhalle. Zum Beispiel mit einem Salto aus dem Stand auf die Matte. Und dann mit Sprüngen vom Brett in die bunte Schaumstoffgrube. 4 bis 5 Monate dauert das.
Jawohl, immer jetzt in Ordnung. Ja, das stimmt auch mit dem Anlauf.
Erst dann probiert man zum ersten Mal den Sprung ins Wasser.
Wir haben angefangen mit dem Salto, mit dem Delfinsalto von der Beckenkante. Haben uns gesteigert auf 2,5 Delfin von 5. Und dann macht sie von 10 Metern noch ein Salto mehr, also ein 3,5 Salto. Aber den Sprung mag sie nicht.
Und schon immer oder ist er kurz?
Nö, schon immer.
Und warum nicht?
Hat Angst davor.
Da ist auch schon mal eine Vereinskamerade mit dem Kopf an den Turm gekommen und so, und das geht ja bei denen auch nicht aus dem Kopf raus, ja.
Wie geht es beim Turm im Kopf gehen?
Na, zu nahe gesprungen, zack. Der Delfin ist doch ein Sprung, wo man rückwärts steht und nach vorne dreht. Da ist sie genau nach einer Salto-Drehung mit dem Kopf an die Plattform gedonnert.
Hat das Bewusstsein verloren und ist ins Wasser gestürzt. Passiert ist das Maria, einer erfahrenen Turmspringerin aus der Erwachsenengruppe. Sie ist dann für einen Moment auf dem Wasser getrieben, mit dem Gesicht nach unten. 3 Trainer sind sofort ins Becken gesprungen und haben sie rausgezogen. Mit Platzwunde und Gehirnerschütterung.
Der kann tauchen, eine Bombe.
Andreas Hampel ist mit Hughes letztem Sprung überhaupt nicht zufrieden.
Der ist so weit jetzt, ich sag mal 40, 50 Zentimeter.
Von der Turmkante.
Der muss ran auf 20 Zentimeter. Aber weil sie so viel Schiss hat, schiebt sie oben den Po so weit raus und dadurch ist er weit noch mit dem Kopf weg. Zu weit. Die muss ja rumkommen. Die muss ja den Sprung unten beenden.
Damit sie senkrecht ins Wasser eintaucht und spritzerlos.
War etwas besser, geht aber oben immer noch ein bisschen zu weit. Noch ein.
Wie kriegt man sowas raus?
Trainieren, trainieren, trainieren. Meckern mal mit ihr. Das ist in Ordnung, Mie.
Aber hast du das von Maria gesehen, den Unfall, oder?
Nee. Also der Wettkampf war in Rostock und wir waren aber hier in Berlin. Aber das spricht sich ja sofort rum. Das ist am Freitagmittag passiert und Freitag um 4 wussten die Mädels schon die Info von Rostock bis hierher gekommen. Ich meine, wir haben es auch gewusst, ja, aber ich würde das nicht meinen Mädels sagen, ja, den Sportlern sagen. Ich würde da erstmal schön die Klappe halten.
Haben wir darüber geredet oder nicht?
Ja, wenn sie Fragen haben, die sind dann gekommen und haben gefragt, was ist passiert und wie ist es passiert, ja. Naja, und dann passiert dann eben mal, dann ist der Sportler übermotiviert, will besonders gut machen, ja, und dann passieren eben solche Fehler, ja.
Aber das Kyo sagt, Mensch, Trainer, der Sprung macht mir Angst oder so, sagt sie das offen?
Das brauchst du mir nicht sagen, das sehe ich ihr an. Aber sie weiß auch, dass ich da nicht drauf verzichte, ja, also. Das ist bloß, weil jetzt ein anderer mit dem Kopf an den Turm gekommen ist, dass ich jetzt sage, gut, dann machen wir den Sprung nicht. Das geht nicht, der hört in eine Frauenserie rein.
Viele Springerinnen hören irgendwann zwischen 10 und 16 auf, erzählen Mi und Anna.
Weil sie keinen Mut haben,
sie sich die Sprünge nicht mehr trauen irgendwann.
Wenn die Sprünge nämlich schwieriger und gefährlicher werden.
Eine, die war mein Jahrgang, die hat in der 4. Klasse, glaube ich, aufgehört, weil sie sich den einen Sprung nicht mehr getraut hat. Aber ohne den einen Sprung kam sie nicht weiter. Und dann musste sie aufhören.
Also die Trainer, die erkennen sowas ja schon früh. Und die sagen dann auch so, ja, es bringt nichts.
Und wenn du nicht willst oder so, kannst du auch nach Hause gehen.
Ist ja nicht böse gemeint, aber Trainer wollen ja auch nicht ihre Zeit verschwenden.
In unserem Jahrgang, also ich bin 96 geboren. Und da waren wir am Anfang in Berlin 17 Mädchen. Und jetzt sind wir noch 2.
Das sind Anna und Talisa.
Ich sag mal, die für Wasserspringen talentiert sind, das erkennt man nach 2, 3, 4 Jahren. Dann kann man sagen, aus dem Menschen könnte man ein guter Wasserspringer werden. Aber es ist immer noch ein sehr weiter Weg bis dahin. Denn.
Seit 1986 ist Andreas Hampel Trainer. Früher, in der DDR, war er selbst Leistungssportler.
Da bin ich reingewachsen. Ich bin selber Wasserspringer gewesen, habe anschließend Sport studiert und habe dann als Trainer angefangen und hänge also von Anfang an, von kleinster Kindheit, mit dem Wasserspringen zusammen.
Das gilt damals wie heute als Startbedingung. Früh anfangen, sehr früh. Mit 5, spätestens mit 6. Auf jeden Fall noch vor der Schule, wie bei Q.
Naja, das war so, dass wir im Kindergarten Schwimmkurse hatten. Und dann irgendwann kam eine Trainerin dorthin und hat uns halt getestet, ob wir dehnbar sind oder unsere Ausdauer und so. Und dann hat sie mir einen Flyer in die Hand gedrückt zum Probetraining. Dann war ich dort, hat mir auch ganz doll Spaß gemacht. Jetzt bin ich hier.
Die Kinder werden gesichtet in der letzten Kindergartengruppe bzw. in der Vorschule. Ja, werden Schwimmkurse angeboten. Es sind also 2, 3 ausgebildete Frauen, die wir haben, die das machen. Und es werden vorrangig erstmal Körperbaumerkmale angeguckt, also kleine, schlanke, zierliche Kinder. Und ein paar Bewegungsübungen werden mit denen gemacht. Und dann werden sie mal zum Probetraining eingeladen. Und da erkennt man dann auch schon ein bisschen die koordinativen Fähigkeiten und ob sie mutig sind.
Als kleines Kind habe ich nur den Dreier gesehen und höher war bei mir nicht. Also ich fand 3 Meter schon sehr hoch damals. Ja, es war schon krass.
Wie kann man bei einem kleinen Kind ein besonderes Talent für Wasserspringen erkennen?
Na, es gibt Kinder, da kann man schon dieses Talent entdecken. Ja, die haben von Anfang an die Beine geschlossen, also dieser natürliche Froschreflex fällt weg, ja, bevor sie ins Wasser tauchen, dass sie die Beine auseinander machen und die Arme wegspreizen. Ja, und die auch das Gefühl haben, den Sprung senkrecht ins Wasser zu bringen. Also nicht auf den Bauch fallen und nicht auf den Rücken fallen. Und so. Da kann man ein bisschen was schon erkennen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und dann versuchen wir in spielerischer Form die Kinder ans Wasserspringen zu binden.
Mi wurde in Aachen gescoutet.
Als kleines Kind weiß man das nicht. Also als ich damals angefangen habe, ich wusste ja nicht mal, dass ich da richtig eine Sportart mache. Für mich war es einfach nur Schwimmen und Spielen. Es kam halt immer mehr dazu, dass wir ein bisschen gesprungen sind. Aber das war halt alles nur Spaß, finde ich.
Kinder sind motiviert, die wollen ein Lob vom Trainer. Die trainieren ja, die springen ja eigentlich nur, weil es ihnen Spaß macht und weil sie gelobt werden wollen. Die springen also für den Trainer. Die haben ja nicht das Bewusstsein, warum sie das machen. Ja, aber ich sag mal, die haben auch Erfolge. Ja. Wir machen ja auch Wettkämpfe mit den Kleinen. Da machen sie dann erst Abfaller, ganz einfache Sprünge. Und ja, wenn die dann eine Medaille gewinnen, dann sind die so stolz wie Hanne. Ja. Und da haben die eben dann auch Freude dran.
Anna, mit so eben ist alles versaut, du weißt ja. Also, Ruhe im Anlauf, hohen Sprung und Pausen. Fangen wir mal an. Gio, gehst ein bisschen früher aus der Schraube. Ja, so. Machst aber mit dem Arm zu wenig. Mit dem musst du die Schraube wieder anhalten. Also aktiv gegen die Drehrichtung. Nochmal von vorne anfangen.
Ich springe rein, taucht auf. Erster Blick, wohin?
Also ich mache erstmal die Augen auf und gucke erstmal nicht den Trainer an. Weil wenn ich schon das Gefühl hatte, dass der nicht gut war, der Sprung, dann will ich das auch nicht nochmal vom Trainer hören.
Anna ist die Jüngste aus der Gruppe. Sie wechselt schon früh vom Turm zurück aufs Brett.
Erstmal, weil ich zu groß geworden bin und dann, weil ich die Sprünge einfach nicht mehr geschafft habe, weil ich vom Brett einfach mehr Chancen habe. Und dann hat mein Trainer irgendwann gesagt, das hat keinen Zweck mehr. Wir konzentrieren uns jetzt aufs Brett. Das Brett drückt einen ja, der Turm ist ja hart, der federt ja nicht. Und wenn man dann zum Beispiel so groß ist und nicht so schnell drehen kann, ist es natürlich vom Turm ein Nachteil und das schafft man dann einfach nicht mehr.
Wie groß bist du?
Ich bin jetzt 1,68 und ich soll eigentlich nur 1,74 werden, aber also wie ich jetzt noch wachse, bin schon größer als Herr Kretschmer.
Das ist der Bundesstützpunktleiter.
Aber ja, ich meine, das ist auch nicht schwer, aber der meckert dann schon mal ein bisschen rum. Ja, kannst nicht mal aufhören zu wachsen.
Sehr schön, Anna. Machen wir noch einen. Ich will mal einen von hinten gucken. Ich glaube, der ist ein bisschen schief. Kann das sein?
Es ist mittlerweile 2012. Q und Mi entspannen im Wärmebecken. Bald fahren sie zum Springer Grand Prix nach Montreal, Kanada. Dort treffen sie auf junge Springerinnen aus der ganzen Welt. Auch aus China.
Also die gewinnen wirklich alles. Kommt wirklich nicht oft vor, dass die mal nur Zweiter werden oder Dritter. Aber die kann man sich auch nicht als Vorbild nehmen, oder?
Seit einer gefühlten Ewigkeit sind die chinesischen Wasserspringerinnen das Maß aller Dinge. Im Jugendbereich wie bei den Erwachsenen. Sie zu schlagen gelingt fast keiner Nation.
Die sind irgendwie schon viel zu gut.
Die trainieren auch ganz anders als wir. Also die gehen ja auch kaum zur Schule. Und die fangen ja schon im Krabbelalter, wo ich noch im Kindergarten bin und im Sand spiele, fangen die ja schon an, Krafttraining zu machen, hart zu trainieren. Die werden ja auch geschlagen, was bei uns halt nicht der Fall ist. Und man sieht das ja auch bei Wettkämpfen, wie die Trainer zum Sportler sind. Bei uns, die reden ganz normal mit uns. Die Chinesen werden jedes Mal angeschrien, wenn die also für uns in Anführungsstrichen einen guten Sprung gemacht haben, werden die dafür angeschissen.
Manche von uns waren ja auch schon in China und haben das auch live gesehen. Ja, ich war ja auch schon dort. Und das ist wirklich krass, wie die mit den Sportlern umgehen. Und die weinen, die kleinen Kinder. Und das ist echt traurig zu sehen. Ich meine, die sind ja gerade mal 3-4 Jahre alt und müssen schon so was Hartes machen. Die trainieren sogar härter als wir.
Der erste und zweite Platz wirken unerreichbar. Also heißt es für alle anderen Sportlerinnen, um die Plätze dahinter zu kämpfen.
Und man sieht auch, dass die 7-Jährige dort, die springen schon genauso gut wie wir. Und da fühlt man sich auch ein bisschen komisch irgendwie, so überholt irgendwie.
Ein bisschen schlecht.
Ja, aber gut.
Spätsommer 2012. Die Olympischen Spiele in London liegen erst wenige Wochen zurück.
Olli, nimm gleich die Arme hoch. Das ist der Fehler, den du auch in der Pflicht von 1 Meter machst.
Am Bundesstützpunkt Wasserspringen in Berlin beginnen bereits die Planungen für Olympia 2016 in Rio de Janeiro.
Jawohl, genau so.
Dafür wird nun ein neuer Perspektivkader aufgebaut. Während eines Trainingslagers auf Fuerteventura erfahren Mi und Q, dass sie ab jetzt zu den Erwachsenen kommen. Mi ist inzwischen 20 und Q fast 18. Ihre bisherige Trainingsgruppe mit den beiden jüngeren Anna und Talisa wird aufgelöst.
Das war so ein großer Schock für uns. Wir wollten bei unseren Mädels bleiben und wir wollten nicht getrennt werden. Wir wollten bis zum Ende alles zusammen durchziehen.
Mi.
Ich bin dann zurück in mein Zimmer und habe erstmal angefangen zu weinen. Also ich habe da echt geweint, weil auch mit der Hampel, wir hatten nur einen tollen Trainer gehabt damals und wir wollten ihn auch nicht verlassen. Und das war der traurigste Augenblick in der Karriere, glaube ich, dass da unsere Trainingsgruppe einfach so auseinandergerissen wurde.
Mi und Q sind hin und her gerissen. Einerseits hängen sie noch sehr an ihrer alten Trainingsgruppe.
Andererseits waren wir auch glücklich, zu Herrn Kretschmer zu gehen, weil das ist ja ein Privileg, in seiner Trainingsgruppe zu trainieren. Weil er hat ja wirklich nur die großen, erfolgreichen Sportler. Und er hat ja auch so viele Sportler schon zu den Olympischen Spielen gebracht. Und Herr Kretschmer ist ja einer der erfolgreichsten Trainer weltweit. Und er hatte das Potenzial in Q und mir gesehen. Und wir wussten dann auch, dass es dann anders sein wird, auch ernster im Training. Weil vorher, wir haben halt viel Spaß gemacht und viel Mist. Und wir waren verspielt. Und wir wussten, dass wenn wir jetzt zu den Erwachsenen gehen, dass wir da ruhiger sein müssen.
Der Übergang ist schwer.
Vor allem das erste Jahr, weil man halt weiß.
Q.
Also man schwebt so in der Mitte. Eigentlich ist man noch so jugendlich, aber trotzdem muss man bei den Großen schon zeigen, was man drauf hat.
Die beiden 16-jährigen Anna und Thalisa, bei denen die Trainer keine Perspektive für Olympia sehen, kommen in eine Gruppe mit gleichaltrigen Jungs.
Wir fanden das alle schlimm. Wir waren so eine Freundesklicke schon. Und
Thalisa.
Was ist denn, wenn man sich dann auf einmal gar nicht mehr zusammen trainiert und sich kaum noch sieht beim Training, also nur so entfernt, war halt schon schwer.
Drei Monate später. Bei den deutschen Meisterschaften starten Anna und Thalisa gemeinsam im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett bei den Erwachsenen.
Meine Eltern sind jetzt nicht so, dass sie mir Leistungsdruck machen.
Anna.
Die sagen einfach immer bei Wettkämpfen, ja, mach so gut, wie du kannst und wie im Training. Und dann wird es schon. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Das ist dann eher so, dass ich mich halt viel mehr ärgere als meine Eltern. Wenn man dann so vor seinem letzten Sprung auf dem Brett steht, dann zittert man richtig vor Anspannung und vor Aufregung. Und wenn man dann eingekommen ist und der Sprung gut war, dann fällt so eine riesige Last von einem ab.
Mit ihrem letzten Sprung gewinnen Anna und Thalisa völlig überraschend und zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft. Bei den Erwachsenen.
Achtung, wieder ihr.
Also,
Thalisa.
Hatten wir auch kleine Freudentränen, besonders Anna.
Herzlichen Glückwunsch, den Medaillengewinnerin.
Für Anna der bislang größte Erfolg. Und dennoch.
Der Leistungsdruck ist enorm. Ich habe auch das Gefühl, er wird von Jahr zu Jahr immer stärker. Da klappt das halt wirklich nur, wenn man jeden Tag die Zähne zusammenbeißt. Und gerade in Wettkämpfen, du hast nur diesen einen Versuch. Und du weißt, wenn es jetzt bei diesem einen Versuch nicht klappt, dann kannst du halt zum Beispiel nicht zur Jugend-Europameisterschaft fahren. Und mit diesem Begleiter im Rücken ist es schon nicht ohne, die Wettkämpfe durchzuhalten.
Ich glaube, damals würde ich sagen, die psychische Belastung.
Thalisa, 2022. Zugeschaltet aus den USA. Über das, was ihr vor 10 Jahren am meisten zugesetzt hat.
Deine Freunde sind auch deine Gegner. Anna und ich waren damals extrem gute Freunde, aber wir waren auch die, die um den Spot kämpfen mussten. Ne? Und ich glaube, psychisch als 13-, 14-, 15-Jährige ist es, glaube ich, schwer, damit so klarzukommen, dass diese gespaltene Persönlichkeiten sozusagen du hast. Natürlich, dass ich mich freue, wenn Anna sich qualifiziert, aber ich auch selber das gerne sein würde.
Bei internationalen Wettkämpfen gibt es oft nur 2 Startplätze pro Land. Und darum konkurrieren sie mit Springerinnen aus den anderen Leistungszentren. Anna.
Es zerrt natürlich auch an den Nerven. Man steht morgens um 6 oder um 7 auf, geht zur Schule, hat Training, kommt abends wirklich nur noch platt nach Hause. Und diese Momente kommen auf jeden Fall immer wieder, dass man sich denkt, wieso tust du dir das noch an?
Man hat dir das ja auch extrem angesehen. Man merkt es ja, wenn jemand nicht mehr so viel Spaß beim Training hat. Wir haben ja auch so viel gelacht früher immer. Und irgendwann fehlt es dann halt beim Training. Man merkt dann auch, man kann nicht mehr über so viel lachen.
Erst recht nicht mit gleichaltrigen Jungs.
Ja, also das ist schon schwer, mit Jungs zu trainieren, ne? Da ist man dann schon schnell die Heulsuse oder so.
Dazu kommen bei Anna noch mehrere Verletzungen wie Bänderrisse. Als sie zum Beispiel nach einem 3-Meter-Sprung in die Schaumstoffgrube umgeknickt ist.
Eigentlich hört kein Leistungssportler auf oder beendet seine Karriere, ohne dass er körperliche Probleme oder Beeinträchtigungen hat. Ich war Dauergast in der Physiotherapie bei uns im Olympiastützpunkt. Die haben mich täglich zu Gesicht bekommen. Aber irgendwann habe ich dann halt gesagt, ich habe immer noch solche Schmerzen und das wollte ich mir dann einfach auch nicht mehr antun.
Anna hört auf mit 17, nach 12 Jahren Leistungssport.
Naja, man fühlt sich natürlich schon so, als wenn man die ganzen Jahre an Training und Wettkämpfen schon so ein bisschen wegschmeißt. Aber ich denke, da fällt auf jeden Fall eine sehr große Last von einem ab, wenn man dann wirklich sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und also ich denke, das tut der Seele auch ganz gut, wenn dann wirklich Schluss ist.
Anna zieht es aber schnell wieder in die Halle zurück. Schon wenige Wochen nach ihrem Karriereende macht sie einen Übungsleiterschein und trainiert jetzt die 5- und 6-Jährigen, bei deren Start ins Wasser springen.
Wenn man einmal drin ist, dann kriegt man Gehalt fürs Training und wird immer um ein Jahr weiter verpflichtet.
Q und Mi haben ihr Abi gemacht und werden in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen. Q.
Also es kommt halt immer darauf an, ob man die Leistung bringt, die nötig ist, um drin bleiben zu dürfen. Wenn nicht, dann sagen die, nee, du, dieses Jahr lief nicht so gut für dich und es gibt andere Sportler, die es mehr verdient haben, in die Bundeswehr zu kommen und diese Unterstützung zu erhalten. Du bist raus, dann hört auch die Förderung halt auf.
In Deutschland ist die Bundeswehr der Hauptsponsor für Leistungssportler in Randsportarten. Mi.
Naja, die Bundeswehr ist ja unser Arbeitgeber. Das ist ja unser Beruf. Und natürlich, man möchte ja so lange wie möglich in der Bundeswehr bleiben, um halt erstens den Sport ausüben zu können, zweitens halt Geld zu verdienen. Und wenn ich halt schlechte Leistung bringe, fliege ich aus der Bundeswehr raus. Und damals ist man halt auch mit weniger Druck gesprungen, weil man weiß, okay, wenn du schlecht springst, das Einzige, was dir passieren kann, ist, dein Trainer schreit dich an. Mehr nicht. Und wenn du heutzutage aber schlecht springst, dann ist Geld weg, Beruf weg. Ist halt alles weg, ne?
Im Hauptgebäude des Olympiastützpunktes, einem vierstöckigen Plattenbau in Berlin-Hohenschönhausen. Hier haben Physiotherapie, Ärzte, Psychologen und Laufbahnberaterin ihre Räume.
Morgen.
Morgen.
Mi muss heute zur Reha.
Ja, wie geht's dir?
Sehr gut.
Irgendwas schlimmer?
Nee, ist besser geworden.
Ungefähr 15.000 Trainingssprünge macht Mi im Jahr.
Aber es ist halt grundsätzlich so, dass man bei den Wasserspringern doch sehr häufig mit Überlastungen zu rechnen hat, weil einfach die Kräfte beim Eintauchphase halt sehr, sehr hoch sind.
Rainer Günsel ist ihr Reha-Trainer.
Wenn man technisch nicht optimal unten reinkommt, dann ist es so, dass die Beine nochmal überschlagen und eben hohe Belastungen oder Fehlbelastungen auf die Wirbelsäule, auf die Schultergelenke. Mir ist eigentlich am Anfang das nicht so bewusst gewesen. Erst als ich dann wirklich sehr, sehr viel mit Wasserspringern zu tun hatte und man selber mal vom 10 Meter gesprungen ist, dann weiß, was für Kräfte eigentlich hier wirken. Und das ist ja tagtäglich viele, viele Sprünge, kaum Pausen.
Mi trainiert an der Beinpresse.
Wie man hört, ist das auch anstrengend hier. Ich muss erstmal lernen, die ganzen Muskelstrukturen wieder erstmal anzusteuern. Ja, das fällt mir noch schwer.
Vor 6 Monaten hat sich Mi im Training schwer verletzt. Bei einem Doppelrückwärtssaldo vom 5-Meter-Turm. Eigentlich ein Routinesprung für sie, bei dem man fußwärts eintaucht.
Und normalerweise passiert ja eigentlich nichts. Aber ich war so dämlich und habe dann meine Arme nach hinten genommen und wollte mich sozusagen abstützen, was ja auch nicht im Wasser geht, weil Wasser ist Wasser, man springt durch. So. Und dabei war mein Arm halt total locker und das Wasser hat meinen Arm weggeschlagen. Und irgendwie tat das richtig weh. Und ich konnte auch gar nicht wirklich rausschwimmen aus dem Wasser. Ich bin mit einem Arm irgendwie rausgekommen und konnte meinen Arm dann nicht mehr bewegen.
Nach dem MRT stellt sich heraus, dass in Mies Schulter der Knorpelring gerissen ist, sowie mehrere Bänder an- und teilgerissen sind. Sie muss sofort operiert werden. Mi ist am Boden zerstört. Ist jetzt alles vorbei? 14 Jahre Wasserspringen? Ihr Traum von Olympia?
Ich habe auch mit meinem Trainer darüber gesprochen, dass ich eigentlich keinen Sinn mehr darin sehe, weil mein Arzt zu mir meinte, ja, er kann mir nicht versichern, dass ich wieder auf 10 Meter gehen kann.
Mi ist jetzt 20. Es ist ihr erstes Jahr, in dem sie zusammen mit Q bei Jan Kretschmer in der Erwachsenengruppe trainiert. Er hat sie einst ermuntert, wieder vom Turm zu springen. So viele Hoffnungen in sie gesetzt.
Er meinte, naja, wir haben erst 2013, die Olympischen Spiele sind erst 2016. Und er war der festen Überzeugung, dass ich das wirklich nochmal schaffe, mich ranzukämpfen. Und er war die ganze Zeit an meiner Seite und hat mich motiviert. Er hat letztendlich auch mich überredet, sonst hätte ich gesagt, tschüss. Aber er hat dann gesagt, Mi, versuch's einfach. Und wenn du es nicht geschafft hast, kannst du sagen, ja, ich habe es wenigstens versucht. Und du gibst nicht von Anfang an gleich auf. Und das war dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte nicht aufgeben. Ja, das macht einen Trainer einfach aus. Dass er den Sportler dann irgendwie doch motiviert und versucht zu halten und ihn nicht wegzuschicken.
Nach der Operation kann Mi allerdings ein ganzes Jahr lang nicht vom Turm springen. Kein Training, kein Wettkampf. Während Q und die anderen aus dem Perspektivkader Olympia an ihren Sprungserien arbeiten, steht für mich einzig Reha auf dem Jahresplan. Allein. Über viele lange Monate.
Anfangs dachte ich, oh cool, jetzt hast du mal Pause, kannst wirklich machen, was du willst. Ich musste mir nicht mal einen Wecker stellen die Nacht vorher. Toll, du kannst schlafen, solange du willst. Mir wurde nach einem Monat langweilig. Ich wusste nicht, was ich den ganzen Tag machen sollte. Vorher hatte ich einen strukturierten Tagesablauf gehabt. Ich wusste, okay, um diese Uhrzeit stehe ich auf, ich gehe zum Training, gehe zur Schule, Training, abends nach Hause, das war's. Ich habe gemerkt, dass ich dann richtig faul geworden bin. Das war einfach gar nicht mein Ding. Und da habe ich gemerkt, scheiße, du liebst diesen Sport so sehr, du willst es unbedingt. Du willst unbedingt trainieren gehen. Aber jetzt kannst du einfach nicht. Du liegst jetzt hier im Bett und hast nichts zu tun.
Das ist ein Kilpailussa on. Ja, tässä on, eli siis puolivälissä vaihdetaan tuomaristoa.
Zur gleichen Zeit startet Q zum ersten Mal bei einer Erwachsenen-Weltmeisterschaft. Es ist Sommer 2013. Auf der Olympiasprunganlage in Barcelona, unter freiem Himmel, auf dem Berg Montjuic. Mit atemberaubendem Blick über die Stadt.
Q John von Berlin.
Man schaut sich das im Fernsehen an und genau dem dachte ich mir so, was wäre gewesen, wenn? Was wäre, wenn ich fit gewesen wäre? Und das tut an einem im Herzen weh, wenn man das im Fernsehen sieht und nicht dabei sein kann. Es war wirklich super schön.
Q.
Die Teilnahme an der WM hat mir bis jetzt am besten gefallen. Auch wenn ich nicht so gut gesprungen bin. Es war trotzdem meine erste WM mit den Erwachsenen. Und ich konnte mal so ein bisschen schauen, wie die Weltspitze so springt. Und das war für mich persönlich eigentlich das Schönste bis jetzt. Also keine Titel oder irgendwas, das bedeutet mir nicht so viel. Das war eher so die Jugend, wo halt nur so meine Altersklasse mitgesprungen ist. Aber sich mal mit den ganz, ganz Großen zu messen, das ist nochmal was ganz anderes.
Hatte Q in der Jugend noch unzählige Meisterschaften, national wie international, gewonnen, scheidet sie hier in Barcelona bereits im Vorkampf aus. Auf Platz 23.
Mich hat es eher gepusht, wenn man weiß, ja, die haben auch hart trainiert dafür und haben es geschafft. Dann heißt es für mich, ja, wenn ich genauso hart trainiere, dann werde ich es auch irgendwann schaffen.
Wie geht es mit Mi weiter? Schafft sie es nochmal zurück? Und wie kommt Q mit den Erwartungen bei den Erwachsenen zurecht? Und dann taucht beim Training auch noch ein bekannter Filmregisseur auf und wird das Leben von Talisa für immer verändern.
Ich bin ja nie auf die Idee gekommen, dass ich überhaupt mal im Film mitspielen würde.
Und auf einmal erfüllen sich für Talisa Träume, die sie so eigentlich gar nicht hatte.
Es hat mir totalen Spaß gemacht. Ich hatte natürlich einen kompletten Glückstreffer.
Weil sie jemandem begegnet, der in ihr etwas Besonderes sieht. Darum geht es in der nächsten Folge von Die Turmspringerinnen. Großwerden im Leistungssport. Ein Podcast in 6 Teilen von mir, Klaus Schirmer. Das war Folge 2, der Angstsprung. Ton Hermann Leppich, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Wolfgang Schiller und Ingo Kottkamp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Alle Folgen findet ihr auf hörspiel-und-feature.de und in der Deutschlandfunk-App. Wenn euch der Podcast gefällt, springt selber mal.